Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Gott segne Reden und Hören. Amen. Das Wort für die Predigt aus 1. Mose 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Schwierige Lebensumstände, enttäuschte Hoffnungen, nicht erfüllte Gottesverheißungen, Demütigungen, Ungewissheiten, Familiendrama. Von all dem und noch viel mehr handelt unser Predigttext. Und davon, wie sich scheinbar nichts verändert und doch alles ganz anders wird. Gott hatte Abraham reiche Nachkommenschaft verheißen. Aber es geschieht 10 Jahre nichts. Das muss erst einmal ausgehalten werden. Monat für Monat, Jahr für Jahr und wieder nicht schwanger. Eine große Belastung für Paare damals wie heute. Und sicher viele Fragen. Warum? Wer ist schuld? Liegt es an mir? Kann man da was machen? Muss man da nicht etwas machen? Sicher Fragen, die sich auch Abraham und Sarai gestellt haben. Ich stelle mir das Ringen vor, gerade auch in ihr. Was ist mit mir? Sie sagt, der Herr hat mich verschlossen. Bin ich falsch? Ist es eine Strafe? Hätte ich etwas anders machen müssen? Sogar ganz anders sein? Bin ich der Grund, dass ich die Verheißung nicht erfüllen kann? Quälende Fragen, Ringen. Im Kodex Hammurabi, einer Sammlung von Rechtssprüchen der damaligen Zeit, wurde gesagt, dass wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, war sie verpflichtet, ihren Ehemann eine Magd zu überlassen, damit das Geschlecht nicht ausstarb. Diese Praxis wird auch Sarai gekannt haben. Und ich kann mir vorstellen, wie sie vielleicht diese Forderung zunehmend unter Druck gebracht hat. Muss ich darauf eingehen? Ist es meine Pflicht? Kann nur so die Verheißung sich erfüllen? Ob sie das wollte, wir wissen es nicht, aber vielleicht konnte sie den Druck des zunehmenden Gefühls von Versagen und Ungenügen nicht mehr aushalten. Quälend das Empfinden der eigenen Ohnmacht. Das ist auf die Dauer schlecht zu ertragen. Und so macht sie ihrem Mann den Vorschlag zur Leihmutterschaft, den dieser annimmt. Rechtlich wird klar, das Kind, das geboren wird, ist Sarais Kind. Unser Bibelwort richtet darüber nicht. Keine Wertung, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Damals war das normal. Zum Glück haben wir heute eine andere Rechtsprechung. Hagar, eine Sklavin, verschleppt aus Ägypten, ihres Namens beraubt und mit dem hebräischen Hagar die Fremde bezeichnet. Die Sklavin, Eigentum ihrer Besitzerin. Rechtlos, ohne Würde. Gerade die wird schwanger. Und mit ihrer Schwangerschaft beginnt etwas völlig Neues. Ihr gelingt, was der Herrin anscheinend nicht gelingt, was die nicht vermag. Und das wirkt sich aus. Ihre Herrin verlor an Gewicht in ihren Augen, so steht da wörtlich. Und Hagar wird durch diese Schwangerschaft plötzlich gewichtig, wichtig. Jetzt kann sie es sich leisten, die einstig Gedemütigte auf die Herrin herabzuschauen. Wie menschlich. Und Sarai, verletzt, empört, sie hat doch dieses großzügige Angebot gemacht, damit endlich dieser Konflikt gelöst ist. Und jetzt ist nichts gelöst, sondern nur anders schlimm. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie ihr überlassen hat, beklagt sie sich bei Abraham. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Aber Abraham erinnert sie daran, dass diese Magd nach wie vor ihr Eigentum ist. Und sie mit ihr machen kann, was sie denn gerne möchte. Und das tut sie auch. Sie vergrault sie, denn so hat sie sich diese Leihmutterschaft nicht vorgestellt. Das Drama spitzt sich zu. Eine entlaufene Sklavin, die mit dieser Flucht das Risiko eingeht, dabei umzukommen. Ein verkrachtes Ehepaar und immer noch kein Kind. Hier gibt es nur Verlierer. Das ist nicht zu lösen. Das ist menschlich nicht zu lösen. Und da kommt er. Plötzlich erklingt wie eine neue Melodie. Tonartwechsel. Dur-Töne in die Düsternis der Mollklänge. Da kommt er. Ein Bote Gottes. Ja, vielleicht Gott selber. Ein Gott, der sich aufmachte zu suchen und zu finden. Damals wie heute. Ein Gott wie ein Hirte. Mit einem sicheren Blick für das, worauf kaum jemand schaut. Auf Verlorene, Verzweifelte, Ausweglose. Das ist sein Metier. Da will er sein, damals wie heute. Ein Gott, der redet. Hagar. Ein Gott, der den Namen kennt, das Wesen, die Person, das Innere. Ein Gott, der Raum gibt zu erzählen. Hagar, Sarais Magd. Wo kommst du her und wo willst du hin? Aber so viel kann sie gar nicht sagen. Ich bin geflohen. Die Frage nach dem Wohin kann sie nicht beantworten. Klar war nur, ich will weg. Und vielleicht wird ihr plötzlich ihre ganze Misere bewusst. Eigentlich hat sie null Perspektive. Keinen Plan, keine Lösungen, keine Zukunft, völlig ausweglos. Und da hinein spricht der Bote Gottes von ihrer möglichen Zukunft. Kehr um. Geh zu Sarai zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Auf einmal wird alles logisch, machbar. Ja, so könnte es gehen. Umkehr ist eine wirkliche Alternative. Den eigenen Stand als Sklavin anerkennen. Vermutlich mehr als klug und die Situation entspannend. Aber hier wird nicht alles auf Null gesetzt. Und alles beginnt wieder von vorne, weil dem Engel auch nichts anderes einfällt. Nein, Hagar geht als eine andere zurück. Sie geht zurück als eine Frau, die eine Verheißung bekommen hat. Gleichberechtigt wie Abraham. Ungeheuerlich. Gleichberechtigung. Alles andere als normal in der damaligen Zeit. Eine Verheißung, die jetzt schon Hand und Fuß hat. Spürbar im eigenen Leib. Es wird von ihren Nachkommen gesprochen, obwohl sie rechtlich gar nicht ihr gehören. Es ist ihr Sohn, ihr Ismael. Und es ist ihr Gott. Anbetung, Staunen, Bekenntnis ist ihre Antwort. Was für ein Wandel. Das erste Gottesbekenntnis, von dem die Bibel überhaupt berichtet, aus dem Munde einer Frau, einer Sklavin, einer Ungläubigen. Eine Gotteserfahrung, die sie in die Worte fasst: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist der Gott des Schauens, denn ich habe hier wirklich den geschaut, der nach mir geschaut hat. Ein Glaubensbekenntnis, das nichts an Aktualität verloren hat. Er ist ein Gott des Schauens, ein Gott, der nach mir schaut, ein Hirte, der das Verlorene sucht und findet. Mit dieser Erfahrung kann sie zurückgehen. Das nimmt ihr kein Gott ab. Schritt für Schritt. Als Sklavin, aber mit göttlicher Würde. Das in ihr wachsende Kind wie eine dauernde Zusicherung. Ismael, Gott hört. Gott hört ihre stummen Klagen. Gott hört ihre nicht äußern dürfende Freude. Gott hört sie. Sie hat eine Beziehung zu ihm gefunden, die sie manches ertragen lässt. Ismael, Gott hört. Und Abraham hört auch. Abraham hört auf den Namensvorschlag einer Sklavin. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Gott hört. Eine Verheißung erfüllt sich. Misericordias Domini, Barmherzigkeit Gottes. Davon erzählt dieser Sonntag, hier exemplarisch in einer Familiengeschichte, in der auch danach nicht alles gut ist, ganz menschlich eben. Aber Gott ist mit dabei, ein Gott, der sieht, ein Gott, der hört, ein Gott, der handelt. Gott hat viele Namen. Namen, die ihm Menschen gegeben haben, nachdem sie eine Erfahrung mit ihm gemacht haben. Was wäre Ihr Gottesname heute? Wie würden Sie ihn nennen, ganz persönlich? Im Islam wird davon gesprochen, dass Gott 100 Namen hat, 99 sind bekannt und der 100. ist ein Geheimnis. Das ist der persönliche Name, der Name, der die innige, persönliche Gotteserfahrung ausdrückt. Ein Name Gottes wird genannt, du bist ein Gott, der mich sieht. Sarai hätte vielleicht am Anfang der Geschichte gesagt, du bist ein Gott, der mich verschließt. Oder Abraham, du bist ein Gott, der auf sich warten lässt. Auch das sind Gottes Namen und auch das sind Gottes Erfahrungen. Auch so ist Gott ansprechbar. In den Psalmen sprechen die Beter deutlich ihr Glück über Gott aus, aber auch ihre Enttäuschung und ihr Unverständnis. Aber eine Spur zieht sich durch. Es bleibt nicht dunkel. Die Bibel bekennt die Allmacht des Guten, auch wenn das Leben uns vieles abverlangt. Misericordias Domini, Barmherzigkeit Gottes. Ein Gott wie ein Hirte, der sich kümmert, der führt, auch wenn er uns dunkle Täler nicht erspart. Ein Gott, der einen Tisch bereitet, auch wenn das Leben uns feindlich ist. Ein Gott, den Güte und Barmherzigkeit umgibt, auch wenn wir ihn immer wieder nicht erkennen und verstehen. Ein Gott, der erfahrbar ist. Ein Gott, der nach uns schaut. Möge dieser Gott uns immer wieder neu begegnen und uns auffinden, wo wir gerade sind. In der Wüste oder im gelobten Land. Mit 1000 Fragen oder im tiefen Frieden. Er ist ein Gott, der uns sieht.